Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, damit geht es los in die weite Welt. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ja, ein wenig karnevalistisch wird es heute schon zugehen, ein wenig faschingsmäßig, fastnachtsmäßig. Aber keine Sorge, wir haben auch die ruhigen und die leisen Töne da. Und ich freue mich besonders, dass ich Besuch im Studio habe. Ich stelle Ihnen meine Kollegin Christiane Enkeler gleich vor. Sie wird aus und über Ghana berichten, ein Land, was relativ selten bei uns im Sonntagsspaziergang zu Wort kommt. Also höchste Zeit, dass wir uns erzählen lassen. Ja, eine Sendung der Kontraste. Sie wissen das ja. Wir fangen ruhig an und ganz und gar nicht karnevalistisch. Lehnen Sie sich zurück. Warten Sie auf das, was wir Ihnen zusammengestellt haben. Andreas Stopp ist am Mikrofon.
Schön ist die Welt, drum Brüder, lasst uns reisen, wohl in die weite Welt, wohl in die weite Welt. Wir sind nicht stolz, wir brauchen keine Pferde, die uns von dannen ziehen, die uns von dannen ziehen. Wir steigen froh auf Berge und auf Hügel, wo uns die Sonne grüßt, wo uns die Sonne grüßt. Wir laben uns an jeder Felsenquelle, wo frisches Wasser fließt, wo frisches Wasser fließt. Wir reisen fort von einer Stadt zur anderen, wohin es uns gefällt, wohin es uns gefällt.
Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ein hessisches Volkslied war das gerade. Wir reisen in die Welt. Ja, jetzt geht es aber wirklich weit, weit, weit in die Welt und zwar nach Ghana. Christiane Enkeler, herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Was hat Sie nach Ghana, ausgerechnet nach Ghana getrieben, vertrieben?
Oh, ich habe von einer kleinen NGO gehört, die da in Südghana auf einer Insel in dem Volta-Delta arbeitet und hatte dann Lust, da Kontakt aufzunehmen.
Also eine nichtstaatliche Organisation, bei genau. denen man sich nützlich machen kann.
Genau.
Im Grunde sind Sie aber Journalistin.
Ich bin eigentlich Journalistin, war aber nicht als Journalistin jetzt in Ghana, sondern wirklich als jemand, der ja, vielleicht ein bisschen was von Kommunikation versteht und ein bisschen bei der Projektkoordination helfen sollte. Das war so eine Art ausgedehntes Meeting.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall nicht aus Urlaubs- oder Sightseeing-Gründen, sondern mit einem Anliegen, was auch irgendwas mit Ihrer Einstellung und mit Ihrem Herzen zu tun hat.
Auf jeden Fall, ja.
Ja?
Die NGO arbeitet sehr viel mit Bildung und möchte, dass die kümmert sich um eine kleine Insel-Community. Das sind so ungefähr 700 Leute auf der Insel Azizakpe. Und der Robert, der diese NGO führt, der sorgt dafür, dass das so eine sich selbst erhaltende Community sein soll. Also möglichst so, dass es dass sie auch von dem leben können, was sie da herstellen.
Sie haben uns Musik mitgebracht. Wir hören mal ein bisschen rein. The Royal Drums of Ghana, so heißt dieses Stück, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen nochmal, heute in der ersten halben Stunde im Sonntagsspaziergang zu Gast im Studio Christiane Enkeler. Sie wird über Ghana, über die Menschen dort erzählen und was ihr alles begegnet ist im Deutschlandfunk der Sonntagsspaziergang.
Open them, one, you know.
Christiane Enkeler, die Menschen in Ghana, wie würden Sie sie beschreiben?
Unglaublich offen. Also eigentlich ist mir kaum jemand mit schlechter Laune begegnet. Man wird immer gegrüßt. Also man wird, wenn man da als weißer Mensch über die Straße geht, auch ständig als weißer Mensch betitelt. Obroni heißt es, glaube ich. Also ständig wird man so gerufen. Aber das ist eine Art von positiv. Das kann auch nerven. Aber eigentlich ist es eine Art von positiver Ansprache. Dann wird gewunken und es sind auch viele Kinder, die das Spiel spielen. Und dann winkt man halt zurück. Und eigentlich grüßt wirklich jeder, den man trifft, also diese Ortschaften sind an so langen Straßen aufgereiht. Das geht also weniger so in Winkel und Gassen, sondern an so Hauptverkehrsadern entlang. Und da laufen dann alle Leute auch am Straßenrand entlang. Und natürlich begegnet man sich ständig. Und ständig grüßt man sich. Dann gibt es auch noch so einen speziellen Handschlag mit einem Fingerhakeln am Ende. Das lernt man dann auch irgendwann. Und es ist eine große Offenheit und Neugier und Freundlichkeit. Also es fällt wirklich auf.
Steht die im Kontrast zu den Lebensumständen dort? Ist es ein eher armes Land oder ein wohlhabendes Land?
Ich glaube schon, dass die Kaufkraft von einem Europäer, der jetzt nach Ghana geht, größer ist. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es ein wirklich armes Land ist. Ich würde es auch nicht, also weiß jetzt nicht, wie die Definitionen sind und die Standards, aber als Entwicklungsland würde es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Man sieht, dass es unterschiedliche Standards gibt, natürlich. Also fließendes Wasser gibt es nicht überall. Das Trinkwasser muss man extra kaufen in kleinen Beutelchen. Es gibt Dinge, wo die Infrastruktur noch ein bisschen aufgebaut werden muss. Also wenn ich habe eine Familie fotografiert, will denen die Fotos zukommen lassen und habe die jetzt jemandem mitgegeben, weil ich fürchte, wenn ich das per Post schicke, dass es vielleicht gar nicht ankommt, weil das mit den Adressen noch ein bisschen schwierig ist. Aber man sieht, dass sich eigentlich überall was bewegt und dass die Leute sehr interessiert und motiviert sind und auch einen hohen Anspruch haben. Und das ist ziemlich beeindruckend.
Wenn wir jetzt rumfragen würden, Ghana, was fällt Ihnen dazu ein? Bestenfalls kriegt man die Antwort Accra als Stadt. Wo waren Sie genau?
Also in Accra kommt man mit dem Flugzeug an und von da aus sind wir dann mit einem sogenannten Trotro. Das sind so kleine Busse, die ziemlich, also in der Regel tatsächlich auch ziemlich verbeult aussehen. Das muss man sich trauen.
Egal, aber zu fahren.
Erstaunlicherweise fühlt man sich auf den Straßen total sicher. Ob Sie jetzt mit so einem Trotro fahren, der völlig überladen ist. Ich hatte ein bisschen Angst um meinen Koffer. Also der Chef von der Nichtregierungsorganisation hatte mich abgeholt und ich habe mich immer wieder nach diesem Koffer umgedreht und er meinte, komm, das wird schon gut gehen. Der hängt zwar in der Luft, aber der wird schon nicht runterfallen. Und die anderen Leute, die hinter mir saßen, haben dann irgendwann zu ihm gesagt, er hat es mir dann übersetzt, sagt der Frau mal, der Koffer fällt nicht runter.
Also die haben das schon mitbekommen, dass die nervös waren.
Ich habe ja immer nach hinten geguckt. Ja. Und tatsächlich, es geht tatsächlich auch fast immer alles gut.
Aha. Aber Sie haben Englisch gesprochen. Wie reden die Menschen dort? Mit Ihnen
reden,
Englisch?
Man kommt mit Englisch ganz gut durch, weil Englisch auch die Landessprache ist. Aber es gibt ja verschiedene Regionen und lokale Sprachen. Und in dem Volta-Delta selber ist das Dangme und in Accra ist es mehr so Twi. Und die Kinder in der Schule auf der Insel Azizakpe, wo wir uns jetzt ein bisschen drum gekümmert haben, die lernen oder wachsen eigentlich auf mit Dangme. Sprechen das auch noch im Kindergarten und später, wenn sie dann, also je weiter sie in der Schule kommen, je mehr sie lernen, desto mehr Englisch lernen die. Der Unterricht findet zunehmend auf Englisch statt. Die Schulbücher sind auf Englisch geschrieben.
Hier hören wir so ein bisschen im Hintergrund die Atmosphäre der Straßen. Ist
ein Hahn immer ein kräht. Hahn, immer, zu jeder Tageszeit.
Aber es klingt so idyllisch, also gar nicht nach Gewusel und Gewurle.
Nee, das ist sonntags ganz früh morgens um 5:45. Da bin ich zur Kirche gegangen tatsächlich. Ah. Also die Kirche beginnt sehr früh, dauert sehr lange und es gehen immer alle ständig in irgendwelche Gottesdienste. Normalerweise
katholisch.
Wird da jetzt... Da bin ich auf dem Weg zu einer katholischen Kirche. Es gibt aber dann noch die charismatischen Kirchen, die, glaube ich, es kam mir sehr weit präsentiert vor, die charismatischen Kirchen. Und in einer methodistischen Kirche war ich auch einmal. Also da ist unglaublich viel mit Gottesdiensten findet da statt. Die Leute rennen alle ständig. In unsere Präsentation letztendlich, was wir mit den Kindern erarbeitet haben, um das der Dorfgemeinschaft zu zeigen, das haben wir in einer Kirche gemacht.
Ja. Also das ist wesentlich stärker als bei uns hier in Mitteleuropa verwoben, dieses transzendente, kirchliche, christliche, womöglich auch in das tägliche Leben.
Ich finde schon, wobei sie auch oft können Leute zu irgendwelchen Terminen nicht, weil sie dann eben Verpflichtungen in der Kirche haben. Andererseits werden für die Kirche dann auch nochmal Instrumente gelernt und Fahrten unternommen, also so ein großes Engagement dafür.
Wir fragen natürlich sicher auch, was isst man, was trinkt man, wie geht es dort zu? Hier sind Sie auf einem Markt gewesen offenbar.
Genau, man kauft das Essen grundsätzlich auf dem Markt. Also das frische Essen gibt es eigentlich nur auf dem Markt. Das ist der Markt in, jetzt fällt mir die Stadt nicht ein.
Cassis. Wir könnten es gar nicht überprüfen, Frau Enkel.
Doch, ich glaube schon, weil die Marktstadt relativ bekannt ist für Leute, die sich da auskennen. Also das Essen ist mega scharf. Man pfeffert fast alles, also mit unheimlich viel Pfeffer. Der Pfeffer ist auch extrem scharf, die stellen da auch Chili her. Mhm. Es gibt innerhalb von Ghana auch ein Salzbergwerk. Also, und dann kriegt man das Salz auch lose, relativ gut auf dem Markt. Ghana ist für seinen Kakao bekannt.
Das ist ein Hauptexportgut, glaube ich auch.
Ja, genau. Mhm. Der Kakao ist auch richtig toll. Also Schokolade aus Ghana ist schon echt, ist schon genial. Und sie kriegen verschiedene Gemüsesorten und massenweise auch Obst auf dem Markt.
Mhm. Was haben Sie denn hier für Schüsselchen?
Das sind, das ist das übliche Geschirr eigentlich. Also ich hatte bei der NGO arbeiten auch zwei Volunteers und denen hatte ich aus Versehen beim Spülen eine Schüssel zerdeppert und dann habe ich gedacht, jetzt bringe ich mal welche mit. Und diese zwei Schüsseln waren mit ganz vielen anderen Schüsseln, sind die an mir vorbeigeschwebt auf dem Kopf einer Frau, die wirklich 3 oder 4 Boxen auf dem Kopf balancierte. Die hat mich erst gar nicht gesehen. Und genau, das sind Plastikschüsseln, das hört
man.
Sehr leicht. Dummerweise zerbrechen sie trotzdem relativ schnell. Mhm. Leicht ist gut, dann kann man sie auf dem Kopf transportieren. Ne? Also die Frau hatte wirklich massenweise von Schüsseln auf dem Kopf. Und ich habe ihr dann 4 Schüsseln abgekauft und habe eigentlich gedacht, ich müsste dafür das Doppelte bezahlen. Und habe ihr das Geld schon hingestreckt und sie meinte dann aber, nee, es ist nur die Hälfte. Und dann stellte sich raus, ich hatte sie falsch verstanden. Die hat die als Paar verkauft und nicht einzeln. Was ich damit sagen will, ist, es wäre easy gewesen, mich über den Tisch zu ziehen und sie hat es nicht gemacht. Und das ist mir da nicht nur dieses eine Mal passiert, was ich als extrem angenehm empfunden habe.
Hier ist die Dose mit dem Kakaopuder.
Ja, wollen Sie mal probieren?
Wir machen das dann vielleicht nachher dann in der Pause. Die Musik haben Sie, ach, es staubt so richtig raus.
Ja, klar.
Aber das ist das, was man natürlich hier nicht bekommt.
Der ist schon toll. Also der ist schon ziemlich dicht im Geschmack. Ja.
Dann gibt es sowas aufs Brot.
Nee, das ist eine Packung eigentlich, die dafür nicht gedacht war. Das ist das Salz.
Ach so.
Die haben wir in einer Schokoladenpackung verpackt, die dann leer geworden ist.
Doch, Schoko, hören da ein paar Klänge, die Sie mitgebracht haben. Lady Chris, wer verbirgt
sich da? Die habe ich auf dem Markt getroffen, die hat da gesungen. Mhm. Und das Video zu diesem Lied, das Lied heißt Suspect, das Video zu diesem Lied gibt es auch auf YouTube und das zeigt den Markt auch von oben. Man sieht da auch die Totros und Schuluniformen zum Teil. Also wie dieser Markt funktioniert, kann man da im Einzelnen sehen.
Und diese Sängerin, die kaufte da genauso einen auf dem Markt?
Ich glaube, sie hat eher verkauft.
Ach so, ihre CDs. Genau.
Die scheint aber recht bekannt zu sein. Also als ich gefragt habe, welche DVD, welche CD soll ich denn kaufen, meinten alle Umstehende im Chor sofort, Suspect.
Ja, gut. Und wenn wir den Titel dieses Liedes sehen, dann sind wir genau wieder da, wie nah Religion am täglichen Leben ist.
Die ganze DVD ist religiös geprägt. Es geht nur um Gott.
Ja. Allow me to praise my God.
Oh,
hab ich hier die ganze Zeit auf die Textzeile Allow me to praise my God gewartet. Das kommt aber erst später, dieses heißt Suspekt. Christiane Enkeler, meine Kollegin im Studio im Sonntagsspaziergang, berichtet über Ghana. Wir haben schon gehört, sie waren dort, sie haben nicht Urlaub gemacht, sie waren für eine NGO tätig dort. 4 Wochen lang waren sie dort und sie haben Schulen besucht. Erzählen Sie.
Eine. Also genau, die Schule auf der Insel, um die sich diese NGO kümmert. Die NGO heißt Acoma Hearts of Ghana. Ist ganz klein, also es gibt nur einen Chef, Robert Osei, mit einem Angestellten, das ist James Koranteng. Und dann sind noch 2 Volunteers da und die kümmern sich um eine kleine Insel und möchten den Leuten da helfen. Und in dem Moment, als ich da war, ging es vor allem um ein Projekt über Plastik. Also wir haben gerade über den Markt gesprochen und da wird ganz viel.
Die Schüsseln hatten wir da schon
in Plastik. Die Schüsseln sind auch aus Plastik und ganz viel in diesen, die nennen das Rubber. Das sind so dunkle, kleine Plastiktüten, in denen wirklich alles verpackt ist. Hier ist es jetzt Stoff drin, die verpacken da aber auch Essen drin. Und das meiste wird dann, also diese Tüten werden oft nicht in irgendwelche Mülltonnen, die es ja auch erstmal geben muss, es gibt noch nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt durchaus welche, werden oft von der Bevölkerung eben nicht da entsorgt, sondern einfach auf den Boden geworfen. Warum? Weil man ganz viel organische Abfälle auf den Boden werfen kann. Wir haben vorhin den Hahn gehört. Diese Tiere, die Hühner, Hähne, Ziegen, Schafe, die laufen überall frei rum. Auf der Insel gibt es auch Schweine und Enten, glaube ich. Die fressen ja alles weg. Da muss man sich nicht groß drum kümmern. Aber wenn man Pech hat, fressen sie dann auch das Plastik.
Also das Umweltbewusstsein. Wir kommen ja langsam über die Plastiktüten hinweg. Es ist dort noch gang und gäbe. Alles, was man kauft, wird in eine Tüte gesteckt.
Das ist sauberer einfach. Also wenn Sie zum Markt gehen und die Verkäuferin, die Orangen gibt es da schon geschält, weil man die nicht in Stücken isst, wie hier, sondern aussaugt. Die packt so eine Plastiktüte von links quasi, also wie so ein Handschuh, packt die Orange an, schält die und macht dann so einen Kegel da rein, packt das dann zusammen und hat dann die Orange quasi mit ihrer Hand eigentlich nie angefasst. Und wenn man das Essen so bekommt oder alle Dinge so verpackt sind, dann ist das auch das Trinkwasser. Gibt es jetzt jeweils in so 500 Milliliter Beutelchen. Das sind kleine Säckchen. Die knibbelt man mit den Zähnen an einer Ecke so ein bisschen an und saugt die dann aus. Ja, und danach müsste man sie eigentlich wegschmeißen.
Ja, was passiert mit dem Müll, mit dem Plastikmüll?
Ja, der wird schon abgeholt, wenn man, also wenn es organisiert ist. Auf dem Festland ist das, glaube ich, immer noch ein bisschen reibungsloser als eben auf so einer Insel, wo es ja auch erstmal wieder aufs Festland gebracht werden muss. Aber vielen ist gar nicht bewusst, dass man die Sachen auch sammeln müsste oder überhaupt woanders hinschmeißen müsste als eben ein Apfelkitchen.
Und um zurückzukommen auf die Schule und auf die Kindergärten, wird dort in irgendeiner Form im Unterricht darauf hingewiesen, wie wir mit der Umwelt umgehen?
Ja, das kommt so langsam, glaube ich. Also ich finde, also Ghana steckt, glaube ich, viel Geld in seine Bildung. Also es gibt eine Zahl, ich glaube, die ist von 2016, da waren es 20% der gesamten Staatsausgaben. Das ist schon echt ordentlich. Und ungefähr 90% der Bevölkerung sind alphabetisiert, das ist jetzt auch nicht wenig. Zur Schulpflicht gehört auch der Kindergarten. Also die ersten 2 Jahre, die noch gar nicht Schule sind, sind aber trotzdem schon Schulpflicht.
Genau. Wollen wir mal reinhören gerade? Ja, gerne. Ja? Wie sich doch das anhört im Kindergarten.
Das sind so rhythmische Spiele, die der, das ist James, den man da im Hintergrund hört, der arbeitet mit den Kindergartenkindern und die haben da echt Spaß dran. Also es wird viel mit Rhythmus gespielt und das allerdings auch in den älteren Klassen noch. Ich glaube, die lernen so auch Vokabeln. Also die werden dann über den Dreh immer wiederholt und das ist so ein Hin und Her. Also fast hat man den Eindruck, die Lehrer sind auch ein bisschen Animateure. Was habt ihr gelernt? Das haben wir gelernt. Und geht das immer so hin und her.
Also geht es streng zu?
Also theoretisch dürfen die Lehrer sogar, also man kann Rohrstöcke kaufen, auch auf dem Markt, dürfen die Lehrer sogar die Schüler schlagen. Praktisch habe ich echt den Eindruck, die Kinder sind super frech, haben viel Spaß mit den Lehrern. Also ich hatte den Eindruck, es ist ein gutes, also es gibt nicht dieses Spielen mit Macht, was wir vielleicht mit Rohrstöcken verbinden. Das gibt gibt es da nicht. Das ist eher so ein vielleicht mal ärgern, Aufmerksamkeit suchen und dann
Autorität
aber auch
so, schon auch.
Also ehrlich gesagt, es ist eher ein Spiel. Mhm. Also wenn die dieses Hin und Her, sie powern sich auch aus, wenn dieses die zum Beispiel diese Rhythmusspiele wie gerade das ist ein Auspowern auch.
Sie haben hier zwei Bücher mitgebracht, die muten so ein wenig an wie bei uns vor 40 Jahren von der Aufmachung. Kann das sein?
Nee, finde ich gar nicht. Nee? Echt?
Finden Sie, sind schöne, doch durchweg. Schöne Zeichnungen, es hat fast was Märchenhaftes. Keine computeranimierten Grafiken. Ne? Ja, ich war schon lange nicht mehr im Kindergarten.
Das sind keine Kindergartenbücher. Also das ist Klasse 5 und 6, also Schulbücher. Das eine ist hier, das finde ich interessant, das habe ich tatsächlich auch Freunden mitgebracht, weil ich weiß, dass der Sohn total naturwissenschaftlich interessiert ist.
In Englisch, müssen wir dazu sagen.
Ne? Klar, die sind also Unterrichtssprache ist dann irgendwann Englisch. Deswegen ist es aber auch nicht so das allerschwierigste Englisch. Und das ist ein Buch für die 5. Klasse über zu Integrated Science. Das heißt, die haben nicht Physik, Chemie, Biologie, sondern alles in einem Fach. Ja. Und ganz ehrlich, also das ist 5. Klasse und da gehört zum Stoff Mischungen und Trennungen von Mischungen. Und ich glaube, das macht man hier in der Realschule in der 7. Also die sind ziemlich früh. Das Ganze ist auch, ich finde die Unterteilung interessant. Also dieses Kapitel mit den Mischungen, das gehört zu einem Überkapitel Interaktionen von Material und ein bisschen weiter. Unter derselben Großüberschrift geht es dann auch um Krankheiten, die aus Gewässern kommen, so wie Cholera und Polio und so weiter. Das ist interessant.
Wenn ich das richtig also verstehe und zusammenfasse, das heißt, der Staat legt sehr viel Wert auf Ausbildung, auf gute Schulbildung. Entsprechend der Alphabetisierungsgrad macht keine Schwierigkeiten dort?
Also ich hab den Eindruck, dass sie da verdammt viel tun. Aber auch, also wenn man jetzt auf der Insel ist und es da keinen großen Strom gibt. Also ich glaube, der Schulleiter hat ein bisschen Strom über einen Aggregator, der an einem Solarpanel hängt. Dann kann man natürlich nicht so wahnsinnig viele YouTube-Videos zeigen. Ne? Also wir haben das versucht. Also ich habe versucht, was zu finden über Mikroplastik. Und wir müssen dann halt unsere Laptops mitbringen und das auf diesen Laptops zeigen. Und was aber dabei mir auch aufgefallen ist, dass wenn man auf YouTube guckt, eigentlich gerade über Mikroplastik versucht, was zu finden, dass es ganz wenig gibt, was zu der Lebenswirklichkeit der Kinder passt. Also ich kann doch jetzt nicht einen Film zeigen mit Bergen von Spielzeugmüll, womit die nicht viel anfangen können oder so eine
Kosmetik. Und wie sah jetzt Ihre Präsentation aus, dieses Plastikprojektes? Wir können kurz mal ein bisschen hören. Das ist, glaube ich,
das
der
ist in der
Lehrer.
Kirche. Genau, das ist James, der Hilfslehrer quasi, der dann auch das Ganze begleitet hat. Wir sind da in der Kirche und präsentieren das den Eltern von den Kindern. Das heißt, er ist dann dafür da, um das, was die Kinder auf Englisch sagen, worauf die Eltern dann auch stolz sind, dass die Kinder Englisch können, in die Lokalsprache Dangme zu übersetzen. Und wir haben dann die 4., 5. und die 6. Klasse haben jeweils ein bisschen was gemacht. Die 4. Klasse hat was zu einer Geschichte erzählt, so ein Storytelling zu einem Tier, das Plastik frisst und stirbt. Und die 5. Klasse hat was zu organischem und nicht organischem Müll erzählt, also dass es da einen Unterschied gibt. Und wir, also meine 6. Klasse, hat dann was zu Mikroplastik und zur Nahrungskette erzählt und hat dann noch so Plakate gemalt. Und das ist gut angekommen. Also wir haben unheimlich viel gefragt, und aber alles eingebettet in diesen Rahmen in der Kirche halt. Also man hört dann auch Amen, Rufe und so.
Ja. Also ein ganz natürlicher Umgang in diesem kirchlichen Ort. Wollen wir gerade noch mal hören, was die da machen?
Applaudieren.
Applaudieren in der Kirche. Aber jetzt kommt Allow Me to Praise My God. Mhm. Noch was zu sagen dazu oder hören wir es einfach? Christiane Elkenkeller.
Ich würde, glaube ich, erst mal reinhören.
Thank you.
Christiane Enkel hat zu Gast im Sonntagsspaziergang heute im Deutschlandfunk. Da fällt mir gerade ein, unser Bundespräsident ist auch in Afrika unterwegs, seit heute. Offenbar nicht in Ghana, aber seine Afrika-Reise hat heute begonnen, Kenia und Sudan. Ist Ghana so ein bisschen auch abseits unseres Fokus, wenn man aus europäischer Sicht es betrachtet? Haben Sie sich vorher mit Ghana schon beschäftigt, bevor Sie dorthin gefahren sind?
Nee, eigentlich, also kurz vorher natürlich. Also ich wusste, ich war hin dann schon so ein bisschen. Aber vorher eigentlich gar nicht, obwohl die Beziehungen offenbar ganz gut sein sollen, nach dem, was man dann liest.
Ja.
Ist eigentlich komisch, dass es nicht so dass wir es gar nicht so auf dem Schirm
im
haben.
Bewusstsein,
weil,
ne?
Es ist auch, glaube ich, ein gutes Einstiegsland für Afrika, weil man so willkommen ist.
Sie müssen uns unbedingt, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, von der Krönung, Sie haben assistiert bei einer veritablen Krönung.
Da assistiert ist wirklich, ich war dabei, man hat mich dahin mitgenommen, weil man dachte, das könnte doch interessant sein. In einer methodistischen Kirche, es wurde eine neue Queen eingeführt und die für den Distrikt, also die zuständig ist für einen Bereich in Big Ada, also in der Stadt zwischen dem Ort, wo ich war, Adafoa wird das geschrieben, und Kasse, der Marktstadt, über die wir gerade gesprochen haben. Da ist diese methodistische Kirche und sie hat sich da krönen lassen, um auch ein Zeichen zu setzen, dass sie sich gegen diese Voodoo- oder Fetischpriester absetzen möchte. Und die wird sich jetzt in Zukunft, wird ihr den obersten Chef, Paramount Chief heißt das, unterstützen, dieses traditionellen Ada-Gebietes. Und dann so Familien- und Landstreitigkeiten schlichten, hat so eine gesellschaftlich-religiöse Funktion. Und das war, also auch diese Krönungsfeier dauerte extrem lang, also Stunden. Das ist jetzt noch ein Ton aus der katholischen Kirche. Mhm. Die Methodisten haben, das hörte sie ein bisschen, das war so ein richtiges Orchester. Die haben die Frau während dieser Feier, dann ist die kurz rausgegangen und dann haben sie die eingekleidet. Die ist also in traditioneller Kleidung zurückgekommen, in der ganzen Prozession. Und es war der Hammer, wie sich die ganze Haltung dieser Dame, die dann auch einen neuen Namen kriegt, dass sie aus Eugenia Rebecca ist dann Naana Akle Amenia Laba the First geworden. Ui. Genau. Und die ganze Frau hat eine Ausstrahlung gehabt, als sie wieder kam. Das war unglaublich, also wirklich sehr, sehr würdig.
Beeindruckend. Ne? Hier hören wir so ein bisschen noch von dieser würdevollen Veranstaltung.
Genau.
Christiane Enkler, da wir zu Ende kommen müssen, leider. Was bleibt Ihnen, wenn Sie die Augen schließen und hören Sie nochmal und fühlen in sich hinein, Ghana? Was ist das, was Ihnen mit Sicherheit die nächste Phase Ihres Lebens Sie nicht verlassen wird?
Die Menschen.
Ja.
Also es ist wirklich die Offenheit, die Gelassenheit, wo ich persönlich mich jetzt auch wirklich eine Scheibe abschneiden kann, einfach mal ein bisschen ruhiger, weil das ja tatsächlich meistens alles gut ausgeht, die Dinge zu nehmen, wie sie sind und daraus dann was zu machen und irgendwie auch die Wertigkeiten da zu sehen, wo sie hingehören.
Ja. Was Sie gerade sagten, die Offenheit und Gelassenheit, das ist das, was hier im Fasching-Karneval Fasnacht temporär dann auf der Oberfläche liegt, aber anscheinend
kommt
dort
drauf an, wo man... Nee, es ist eine ganz andere Art von Gelassenheit.
Keine Ausgelassenheit.
Genau, es ist nicht unbedingt... Ja.
Christiane Enkler, vielen Dank, dass Sie den Weg gefunden haben aus Ghana zu uns in den Deutschlandfunk ins Studio. Danke, dass Sie erzählt und berichtet haben. Packen Sie Ihre Köstlichkeiten bitte alle wieder ein und die Bücher, die ich für antiquiert halte, aber die modern sind, aus der Schule auf jeden Fall, den Kakao nicht vergessen. Danke fürs Erzählen, meine Damen und Herren. Sie bleiben schön bei mir. In 10 Minuten nach den Nachrichten geht es dann weiter.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Tja, wenn man einen Blick richtet auf die ganzen Bedrohungen, denen die Welt ausgesetzt ist, wird es schwierig, Seneca zum Motto zu erklären. Aber ich sage es Ihnen mal und zitiere ihn. Seneca, alles Künftige ist ungewiss, lebe jetzt gleich. Mag auch das Motto sein für den ein oder anderen Karnevalisten. Wir hören gerade hier in Köln zum Beispiel, am heutigen Sonntag sind die Schull- und Fädelszög, also dieser Zug aus Schulen und Viertel aus Stadtvierteln, der ist leider abgesagt wegen des Sturmes. Am Montag ist man noch vorher Zuversicht, aber ist noch offen, ob die Rosenmontagszüge dann auch gehen können. Wie auch immer, Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Andreas Stopp ist weiterhin am Mikrofon. Ja, meine Damen und Herren, morgen ist es dann wieder soweit. Durch Köln und Mainz und andere Städte ziehen die großen Karnevalsumzüge, sofern der Sturm es zulässt. Kamelle fliegen dann, es wird geschunkelt, was das Zeug hält, und auf den Wagen nimmt man derweil die große Politik ein bisschen aufs Korn. So sieht er aus, der Karneval bei uns in Deutschland. Aber Karneval gibt es ja in vielen Ländern der Welt und überall passiert da ein bisschen etwas anderes. Wir haben ja in den vergangenen Jahren im Rahmen dieser Sendung hier Sonntagsspaziergang immer wieder mal drüber berichtet. Heute geht es in Sachen Fasching nach Italien, nach Via Reggio, in der Toskana gelegen, um genau zu sein, einer 60.000 Einwohnerstadt am Tyrrhenischen Meer. Via Reggio. Seit 1873 gibt es dort bereits den Karneval. Das Markenzeichen sind übergroße, bis zu 20 Meter hohe Figuren aus Pappmaché. Und die sind so richtig aufwendig hergestellt mit hydraulischen Armen, mit rollenden Augen, rauchenden Mündern. Und eigentlich wäre es viel zu schade, sie nach einem Umzug dann gleich wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen. Das haben sich zumindest die Einwohner Via Reggios gedacht. Und deshalb finden in der Zeit vom 1. bis 25. Februar insgesamt 6 Umzüge über die Piazza Mazzini statt. Ja, und Franz Lerchenmüller, der sich selbst als Ola Jeck bezeichnet, hat sich mal wieder mitten hineingestürzt in dieses Getümmel.
Ein riesiger Wal steigt über den Menschenfluten empor, aber er ist in keinem guten Zustand. Eine schwarze Schmiere rinnt über seinen Rücken. In der Flosse hat sich ein Fischernetz verfangen und vom Unterkiefer baumeln weiße Kanister, grüne Paddel und rote Fischkisten. Der ganze Plastikdreck der Meere als quietschbuntes, widerliches Geschwür.
Roberto Vannucci al centro della Piazza Mazzini. L'applauso di tutta la piazza. Ciao Roberto!
Flut nennt sich der Wagen von Roberto Vannucci und eigentlich spricht das Bild für sich. Aber Reiseführer Tiziano Togni erklärt noch einmal, worum es dem Künstler geht.
Diese Wahl frisst ja Plastik. Das hat mit dem Problem zu tun, dass die Ozeane heute alle bedroht, dass so viel Plastik ins Meer kommt. Und die Walen und die Fische im Allgemeinen diese Plastik fressen und dann auch noch zu Tode kommen.
Bei anderen Installationen ist die Botschaft längst nicht immer so eindeutig. Was etwa meint das Thema Chaostheorie, wenn über den nackten, goldenen Körpern älterer Frauen Bildschirme wackeln und ein Schwein auf einer Diskokugel tanzt? Und warum verbirgt sich hinter der Maske der Sirenen eine Frau mit Vampirzähnen und Schlangenhaaren? Es ist Karneval in Viareggio und es hat sich einiges versammelt, was die Welt an Beklagenswertem bereithält. 15 Themenwagen, manche bis zu 20 Meter hoch, ziehen zwischen den großen Hotels und dem Lido im Schritttempo über den 2 Kilometer langen Rundkurs der Piazza Mazzini.
Jeder hat ein anderes Thema. Man geht ja von der Verschmutzung in der Welt, dann bis zu der Literatur, zu der Höhenliteratur mit Medea, so ein sehr, sehr schöner Wagen. Dann hat man Frida Kahlo und die Kunst. Nicht nur aber, ne? Frida Kahlo war ein sehr politischer Mensch. Dann hat man Donald Trump. Und das ist der einzige Wagen, wo man richtig die Politik sieht.
Trump ist in goldener Rüstung als Figur aus dem Computerspiel Warhammer unterwegs. Hyänen mit glühenden Augen und Irokesenschnitt stehen für den Hass von Mobbing. Ein grün gesprenkeltes Schneewittchen liegt entrückt auf einem Bett aus vergiftetem Gemüse, während die irrlichternde Hexe mit Gasmaske ihr mit Vogelkrallen einen knallroten Totenkopfapfel reicht. Gequälte Natur, lebensphilosophisches, wir alle als Gefangenen des Smartphones, es sind Themen, auf die man sich leicht einigen kann. Dazwischen marschieren kleinere Gruppen mit Einzelmasken, die etwa den andalusischen Hund von Dalí nachstellen oder den Weg der Frau von der umworbenen Schönheit bis hin zur geschlagenen Kreatur im Käfig.
Das sind ja so Leute, richtige Einwohner von Viareggio, die sich vereinbaren, die bauen ja einfache Karren ohne so viel Geld, ja. Aber das ist sehr sozial im Sinne, sie treffen sich das ganze Jahr und sie machen ja ihre Veranstaltungen, sie machen Beziehungen da drin. Also das hat ja noch eine sehr soziale Rolle.
Und hier geben sich einige Künstler auch durchaus politisch, sowohl eher von rechts.
Ja, das ist jetzt ein Wald, ne, von alten Politikern und die neuen Politiker schneiden die alten weg. Da sehen Sie den Herrn Berlusconi zum Beispiel hier vorne, ne? Und da kommen die neuen Politiker als Gärtner, Luigi Di Maio und Matteo Salvini, und schneiden alles weg.
Als auch von links. Faschist Mussolini reitet auf einem Saurier und reißt sich die Maske des Matteo Salvini vom Gesicht.
Das ist ja die Angst, dass der Faschismus wiederkommt. Und auf einem Dinosaurus sitzt der Matteo Salvini, der von vielen Leuten in Italien gesehen ist als ein neuer Faschist. Und der Titel ist: Ich bin zurückgekommen, ich bin wieder da.
Begonnen hat das alles vor weit über 100 Jahren, erzählt Stefania Scolieri in der Cittadella del Carnevale, die die Werkstätten der Karnevalisten und ein kleines Museum beherbergt.
La manifestazione è nata nel 1873.
Der erste Auftritt war 1873. Da haben es sich ein paar junge reiche Männer, die normalerweise privat oder in einem Casino Karneval feierten, in den Kopf gesetzt, mal etwas ganz anderes zu machen. Sie haben sich verkleidet, haben sich in Pferdekutschen und Ochsenkarren gesetzt und den Zuschauern vor dem Casino Süßigkeiten zugeworfen.
Delle carrozze trainate da cavalli o da buoi, semplicemente con delle persone mascherate, crearono un piccolo circuito davanti al casino, lanciando caramelle e confetti.
Die Idee kam an, die Leute mochten das Spektakel. Die Jungs wiederholten das Schauspiel, irgendwann fingen sie an, die Wagen auszuschmücken. Jahre später entdeckte einer schließlich das ideale Material dafür.
1925, primo carro realizzato completamente con la tecnica della carta calco.
1925 wurde der erste Wagen mit Pappmaché-Figuren geschmückt. Erfunden hat diese Technik Antonio Dagliano. Und er hat bereits große, sehr große Figuren gebaut, so wie heute. Denn dank des leichten, neuen Materials konnte er geradezu riesig bauen. Und das war auch der Beginn der Umzüge, wie sie heute immer noch stattfinden.
1931 gilt als weiterer Meilenstein in der Karnevalsgeschichte.
Prima data, diciamo così, per noi importante storica, 1931 con questo manifesto.
Da wurden zum ersten Mal die beiden offiziellen Symbolfiguren des Karneval vorgestellt, der Burlamacco und die Ondina. Ausgedacht hat sie sich Umberto Bonetti und sie waren ein Mix aus Figuren, die bereits bekannt waren in Italien. Die Figuren der Commedia dell'arte. Der Anzug ist vom Harlekin, der Umhang vom Balazzone, der Hut vom Rogantino, einer römischen Maske und die Knöpfe vom Pierrot.
Eine eigene Abteilung im Museum beschäftigt sich mit der Herstellung der Wagen.
Was wir hier sehen, ist das, was im Juli vorgestellt wird, ein erster grober Entwurf. Im zweiten Schritt müssen dann detaillierte Pläne nachgeschoben werden und ein Ingenieur überprüft, ob die Idee technisch zu verwirklichen ist.
Dann dauert es Monate, bis aus einem Gerüst aus Drahtstreifen und Ton die Form etwa eines Politikers entsteht und mit verschiedenen Lagen Pappmaché umkleidet wird. Wenn diese getrocknet sind, werden sie abgenommen, zusammengenäht und lackiert. 280 Menschen arbeiten in der Cittadella. Bezahlt werden sie von einer Stiftung, die ihr Geld wiederum von der Regierung, der Stadt und aus dem Verkauf von Eintrittskarten erhält. In der historischen Abteilung werden die Sieger früherer Umzüge geehrt.
Das sind einige der Wagen, die in den letzten Jahren Preise gewonnen haben. Die Themen waren sehr vielfältig, aber politische Satire dominierte, zumindest bis letztes Jahr.
Ach ja? Und warum ist der Karneval unpolitischer geworden?
Die Vorschläge für die neuen Wagen werden im Juli präsentiert. Der Karneval aber ist erst im Februar darauf. Da sich in der Politik vieles sehr schnell ändert, ist das Risiko, dass manches nicht mehr aktuell ist, deshalb sehr groß.
Das ist die offizielle Antwort. Unter der Hand erfährt man, dass viele der Macher mit der Fünf-Sterne-Bewegung sympathisiert hätten. Technische Perfektion und Schauwert seien inzwischen wichtiger als Kritik. Und so zischt auf der Piazza Mazzini dank intelligenter Hydraulik bunter Rauch, Augenrollen, Kiefernknacken und Arme wedeln. Jeder Wagen kommt mit eigener Musik, begleitet von einem passend zum Thema gekleideten Fußtrupp, der eine eigene Choreografie aufführt. Zum ersten Mal überhaupt hat der Karneval ein Thema. Frauen lautet es. Die Figur einer älteren Dame mit Turban auf dem Kopf rollt heran.
Und das ist eine italienische Politikerin, Emma Bonino, aus einer Partei, die ist genannt Radikal. Und die hat ja für die Frau immer sehr gekämpft, für die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Die hat sehr viele neue Gesetze, ne, nach Italien gebracht. Und dafür ist diese Wagen genannt Freedom, Freiheit. Sie hat vor kurzem Krebs gehabt, deswegen hat sie immer diesen Turban am Kopf.
Piazza Mazzini, saltiamo e balliamo con Adelante, prima categoria, Le Big Roger.
Im roten Kleid mit goldenen Borten und mit roten Blumen im Haar ragt die schöne Frida Kahlo hoch über die Menschenmenge. Musizierende Mariachis begleiten sie und viele kleine Frida Kahlos.
Dieser Karren heißt Adelante, das bedeutet vorwärts auf Deutsch. Ne? Und Frida Kahlo war immer eine Frau, die schon politisch engagiert war, natürlich mit der Linke, mit den Kommunisten in Mexiko. Sie wollen aber auch damit bedeuten, dass sie schon immer eine Frau war, die vorwärts geschaut hat, ne? Die sich nicht angepasst hat an die Gesellschaft von ihrer Zeit, sondern sehr modern, sehr in die Zukunft geschaut hat. Ja.
Gelassen, in sich ruhend, hat Frida Kahlo ihr Herz in die Hände genommen. Weibliche Schönheit und Energie, trotz dem Zynismus und der Brutalität der Welt. Vielleicht findet ja auch der Karneval von Viareggio einmal wieder zu altem Mut und alter Schärfe zurück.
Ja, das war unschwer zu überhören. Gastarbeiter, so hieß dieser Titel. Im Anschluss an den Bericht aus Via Reggio von Franz Nussbaum. Ja, bringen wir wieder ruhigere Töne in die Sendung. Uli Bögershausen spielt einen Titel, den Sie vielleicht auch erkennen, von Bob Dylan. Make You Feel My Love. Und es ist 12.30 Uhr ganz genau und Sie hören den Deutschlandfunk. Und irgendwann fängt auch Uli Bögershausen an. Jetzt.
Joachim Ringelnatz, Frühling. Die Bäume im Ofen lodern, die Vögel locken am Grill, die Sonnenschirme vermodern, im Übrigen ist es still. Es stecken die Spargel aus Dosen die zarten Köpfchen hervor, bunt ranken sich künstliche Rosen in Faschingsgirlanden empor. Ein Etwas, wie Glockenklingen, den Oberkellner bewegt, mir 1000 Eier zu bringen, von Osterstören gelegt. Ein süßer Duft von Havanna verweht in ringelnder Spur. Ich fühle an meiner Susanna erwachende neue Natur. Es lohnt sich manchmal zu lieben, was kommt, nicht ist oder war. Ein Frühlingsgedicht. Geschrieben im kältesten Februar.
Guten Abend, mein Schatz, guten Abend, mein Kind. Ach, mach mir auf die Tür, mach mir auf die Tür, mach mir auf, mach mir auf, mach mir auf die Tür. Meine Tür ist verschlossen, ich lass dich nicht ein. Ich lass dich nicht ein. Mutter, direkt mir klug, wär's du herein mit Schug, wär's mit mir vorbei. Was mit mir? Was mit mir? Was ist mit mir vorbei. So kalt ist die Nacht, so eisig der Wind. So eisig der Wind, dass mir das Herz erfriert, mein Nippel löschen wird. Öffne mir, mein Kind, öffne mir, öffne mir, öffne mir, mein Kind. Lächeln dein Lieb, auf sie lächeln nur, auf sie lächeln nur. Lächeln die Lippen zu, geh heim zu Bett zur Ruh. Gute Nacht, mein Knab, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, mein Knab.
Das haben Sie wahrscheinlich auch erkannt. Brahms, vergebliches Ständchen. Ja, der Sturm wirbelt so einiges durcheinander. Wahrscheinlich auch meine Gedanken, habe ich gerade gesagt. Der Beitrag via Reggio stamme von Franz Nussbaum. Nein, ein anderer Franz. Franz Lerchenmüller ist einmal nochmal gesagt. Zur Information. Karneval in Via Reggio. Haben wir aber schon gehört. Wir sind vorbei. Wir kommen nach Griechenland. Und Griechenland ist ja ein Land mit einer sehr alten Weintradition. Um mehr davon zu erfahren, gibt es heute in nahezu allen Regionen die entsprechenden Weinstraßen, kennen wir auch bei uns. Aber in Griechenland ist eine dieser Weinstraßen eine besondere, die führt im Norden des Landes auch an das Weingut Gerou Vassiliou vorbei. Und dieses wird als besonders sehenswert eingestuft. Warum, das hören wir gleich, aber wir hören erst Melina Kana und sie bringt uns nach Griechenland. Also wir sind im Weingut angelangt. 2006 hatte ein gewisser Vangelis Gerou Vassiliou mit der Renovierung seiner Kellerräume begonnen und ließ sich dabei von Archäologen der Aristoteles-Universität von Thessaloniki inspirieren. Und so ist ein Weinmuseum entstanden, das die Besucher zu einem Rundgang einlädt, bei dem man die europäische Weingeschichte anders kennenlernt. Die Besucher aus dem In- und Ausland werden dabei allein wegen eines einzigen Gegenstands angelockt. Werden Sie auch gleich erfahren. Außerhalb der touristischen Saison hat dieses ungewöhnliche Museum nun auch unsere Autorin Marianti Milona besucht. An einem stürmischen Tag, wie sie mir berichtete, es hatte gerade geregnet, der Wind peitschte ihr um die Ohren, dann aber auch in ihrem Aufnahmegerät so heftig hinein, dass sie das Glockenspiel im Kunstgarten des Weinguts gar nicht aufnehmen konnte. Auf dem unweit von Thessaloniki, 100 Meter nur über dem Meeresspiegel im Binnenland der Kalkidiki gelegenen Weingut, da haben viele Künstler ihre Werke ausgestellt. Im Keller des Gutes war dagegen vom Sturm natürlich nichts mehr zu hören. Dort konnte sie Geräusche von der Reinigung der Eichenfässer auffangen. Vom Zuprosten und vom Flaschenöffnen. Also, Marianti Milona nimmt uns mit auf die Reise in ein griechisches Weinmuseum mit einer ganz besonderen Raritätensammlung.
Nur wenige Stufen unter der Erde und ich bin in eine völlig andere Welt abgetaucht. Im Kellerraum des Jero-Vasiliu-Weinguts geht die Arbeit weiter, egal ob es draußen stürmt oder die Sonne scheint. Als ich die Tür zum Weinmuseum öffne, beobachte ich hinter einer dicken Glasscheibe, wie hunderte leere Eichenfässer von den Arbeitern gerollt, in langen Reihen ausgelegt und mit einem dicken Wasserschlauch unter Hochdruck gereinigt werden. Wie ein heranbrausender Donner hört sich das Ganze an. Am anderen Ende des Weinmuseums spricht ein junger Mann zu einer Reisegruppe. Circa 20 Personen, alles Männer, hören ihm interessiert zu, als er von den Weinkeltermethoden der Antike berichtet. Im Land mit der ältesten Weinkultur Europas erwartet wohl auch niemand etwas anderes. Doch wenn man als Spanier, Franzose, Brite oder Amerikaner ebenso viel über die eigene Kultur erfahren kann, dann ist die Überraschung groß. Und doch, im Weinmuseum von Hierro Vasiliu ist das möglich, denn der passionierte Winzer erfüllte sich einen lang ersehnten Traum. In seinem schmucken Museum sollte es nicht nur um die Geschichte des griechischen Weins gehen. Und dazu brauchte es für ihn nur einen einzigen Gegenstand. Sie kommen nie darauf. Die Rede ist vom Korkenzieher. Seine ursprünglich private Korkenzieher-Sammlung baute der kluge Grieche nach und nach weiter aus. In seinem Weinmuseum ist daraus ein Streifzug durch die Weinkulturen und Kellereien der ganzen Welt entstanden. Ein Korkenzieher, eine Geschichte. Ergo 2600 Geschichten, denn so viele unterschiedliche Korkenzieher hat er im Ausstellungsraum anzubieten. Auf der Rangliste der Korkenzieher-Museen rangiert die Sammlung von Vangelis Hierro Vasiliu unter den 10 besten weltweit. Um mehr darüber zu erfahren, spreche ich mit Magdalena Lavidiotti. Mit ausgestrecktem Finger beschreibt sie, was es in den unterschiedlichen Vitrinen so alles zu sehen gibt.
Έχουμε μία προθήκη μικρότερη που αφορά στα αγαπημένα του συλλέκτη, μια πιο υποκειμενική διάκριση.
Wir haben die Korkenzieher in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Eines heißt des Sammlers Lieblingsstücke, Korkenzieher und Freizeit ein anderes. Zoologischer Garten, das sind Korkenzieher mit einem Tierkopf obendrauf. Das begeistert vor allem unsere jungen Besucher. Dort haben wir diese für den Mann und jene für die Frau. Die ersten Korkenzieher, müssen Sie wissen, waren sehr klein und wurden von den Damen benutzt, um ihre Parfumflaschen zu öffnen. Oder von Apothekern, denn die pharmazeutischen Präparate in Flaschen wurden mit einem Korken luftdicht versiegelt. Viel später erst fand der Korkenzieher Einzug in die Welt der Weine.
Magdalena Livadiotti arbeitet seit 19 Jahren auf dem Weingut Hierro Vasiliu und führt die Gäste in die Welt der Korkenzieher ein. Bei Betrachtung der äußerst kreativ angefertigten Kunststücke erkenne ich, dass es nicht mehr bloß Werkzeuge zum Öffnen von Weinflaschen sind. Aus einem reinen Nutzgegenstand wurde im Laufe der Jahrhunderte ein wertvoller Designartikel. Magdalena Livadiotti beschreibt sie so.
Manche sind wirkliche Schätze, einzigartig. Schauen Sie, da ist eines, das im französischen Königshaus benutzt wurde. Dieses hier besitzt noch einen kleinen Pinsel und eine Zange, damit man zunächst den Drahtverschluss an der Champagnerflasche abschneiden konnte. Mit dem Pinsel hat man anschließend die Korkreste von der Flasche abgewischt. Und diese, die wir heute als sehr humoristisch empfinden, das sind amerikanische Korkenzieher. Sie stammen aus der Zeit der Prohibition. Alle stellen in verschiedenen Ausführungen den Senator Andrew Volstead dar. Geben ihn der Lächerlichkeit preis, denn er ist der republikanische Abgeordnete gewesen, der 1919 das Alkoholverbot einführte. Er kommt auf keiner Darstellung gut weg. Wie bei diesem. Sie sehen einen Korkenzieher in Form eines schwarzen Sarges. Darauf steht, geboren 1919, weil es das Jahr der Prohibition war. Unter gestorben gibt es keine Angabe, da man eben noch nicht wusste, wann die Prohibition beendet sein würde.
Während die junge Expertin weiter erzählt, wird mir auf einmal bewusst, dass der Korkenzieher auch heute ein notwendiges Utensil ist. Jeder Mensch, der Wert auf gesunde und ausgewogene Ernährung legt, Olivenöl und Wein in der Zubereitung seiner Speisen verwendet, erkennt im Korkenzieher ein unersetzliches Werkzeug. In den meisten Museen auf der Welt gibt es viele alte Weinamphoren zu sehen. Doch von der Geschichte des Korkenziehers erfährt man kaum etwas. So dachte es wohl auch der Winzer Jero Vassiliou und beschloss, mit dieser Sammlung ganz offensichtlich eine Bildungslücke in Sachen Weingeschichte zu schließen. Aber gleich so viele Korkenzieher? Das hatte auch ich nicht erwartet. Doch Magdalena Livagliotti ist von meinen erstaunten Blicken gar nicht so überrascht. Für sie gehört es zum Alltag.
Von den 3.500 Gegenständen des Museums sind 2.600 Korkenzieher. Eine Korkenziehersammlung, die es so nur selten auf der Welt zu sehen gibt. Die meisten Sammlungen sind in Privatbesitz. Wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst, kannst du es ja gar nicht glauben, dass es so viele Kategorien an Korkenziehern gibt. Wenn du dir ein wenig mehr Zeit nimmst, erfährst du bei uns, dass der erste Korkenzieher vermutlich auf Leonardo da Vinci zurückgeht und für Linkshänder entworfen wurde, weil er selbst Linkshänder war.
Ein wenig wirkt das Museum auf mich wie eine Miniaturkunstausstellung. Korkenzieher werden plötzlich zu ästhetischen Gegenständen, die das Ritual des Weintrinkens enorm aufwerten. Schmückt nicht auch heute ein interessanter Korkenzieher jeden gedeckten Tisch in hohem Maße? Große internationale Konzerne und Modemacher wissen das und geben bis heute Korkenzieher in Auftrag. Als Werbegeschenke für gute Kunden. Eine griechische Künstlerin hat sogar einen Korkenzieher mit dem Namen Eros kreiert, weil seine Form an den Fall des griechischen Liebesgottes erinnert. Am Ende meiner Reise in die Welt des Korkenziehers spreche ich eine Besucherin an, die an diesem Tag privat angereist zu sein scheint. Tassoula Kondos kommt aus der unmittelbaren Umgebung Thessalonikis. Wie sie ihre Eindrücke im Museum von Jero Vassiliou beschreibt, finde ich unübertrefflich.
Du besuchst ein Museum auf einem Weingut, aber das, was du am Ende mitnimmst, lernst und erlebst, sind viele Eindrücke für Geist und Sinne. Geschichte, Ästhetik, Kultur, der Geruch von Erde, die Stärke des Windes, unzählige Geschmacksnoten und die Herzlichkeit des Personals. Wie ein Bild, auf dem alles stimmig und harmonisch ausschaut.
Darauf kann man doch nur noch ein Glas Rotwein erheben, sich dabei zuprosten und zum Wohl auf Griechisch wünschen. Jammers.
Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα και η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή. Άρχισαν πάλι τα αστεία οι παλιάτσι κι ο σκηνοβάτης υδρώνει στο σκηνή. Τόση ομορφιά δεν είδες πουθενά, τους μάγους τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά. Σαν βγαίνουν στη σειρά, ξεφαντώνουν τα παιδιά και μέσα από το καπέλο βγαίνουνε χίλια πουλιά. Όταν μια μέρα κι εσύ θα δακρύσεις την ώρα που ο μάγος τριαμβεύει στη σκηνή, κράθος σε κόρο οιδεύει ο παλιάτσος και το ταμπούρλο οριάζει και κλαίει το βιολί. Τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται να έρνα σε γιορτή. Τους ανθρώπους ανταμώνει στη σκηνή, μαζί τους υποκλίνεται για σένα θεατή.
Hast du Dopis get the chicken dodge mit dem brandneuen Style? Hang in the hü, hang in the hü. Original root boy, it's like wicked and wild. Hang in the hü, in the hü. Es wohl lecker schön, am nicht, doch vom Hetz gehen. Es lache jeder züngsche, ob so wie nicht denn. Und die eine hätte den Führer und die eine ja hier lange Bein. Die root boys wissen, was ich mein.
Ja, daran merken Sie schon, es wird doch noch mal karnevalistisch. Ort, Köln, Thema, Essen und Trinken im Karneval. Grund, Neugierde einer Münchnerin auf Köln. Name dieser Kollegin, Verena Meyer. Auf ins Getümmel.
Ich stehe neben einer lebensgroßen Popcorn-Tüte und einem Känguru. Vor mir schunkeln Pippi Langstrumpf und eine Giraffe. Das letzte Mal verkleidet war ich mit 4 Jahren im Kindergarten. Da, wo ich herkomme, heißt Karneval Fasching und Berliner nennt man Krapfen. Jetzt bin ich in Köln. Es ist mein erster längerer Besuch in der Stadt. Und mein erster Karneval. Ich bin in einer Bäckerei in der südlichen Altstadt von Köln. Neue Orte und Regionen lerne ich am liebsten über das Essen kennen. Mein erster Gang führt mich meist auf den Markt. Denn was gegessen wird, sagt viel aus über eine Kultur und es ist eine prima Gelegenheit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Vor mir in den Auslagen beim Bäcker liegen Berge von zuckerüberzogenen Teilchen und goldgelb frittiertem Gebäck. Das traditionelle Karnevalsgebäck, wie mir die Verkäuferin in der Bäckerei erklärt.
Eierkrapfen mit Rosinen mit Nuss, Kräppelchen mit Rosinen oder ohne, Berliner mit feiner Johannisbeermarmelade, mit Schokolade, mit Pudding, Apfelberliner und Spritzringe. Alles Fettgebackenes. Früher wurde halt viel in Fett gebacken, statt im Backofen oder so. Und so hat sich das alles ergeben.
Die Bäckerei ist voll mit verkleideten Leuten. Es haben sich lange Schlangen gebildet. Die Verkäuferinnen kommen fast nicht hinterher. Was kaufen die Kunden am liebsten?
Berliner Unmengen. Von Jahr zu Jahr wird es mehr, weil viele auch von außerhalb kommen. Und gleich hinterher kommen die Mutzemandeln. Das ist so typisch Kölsch.
Neben mir steht eine Vierergruppe, die zum Frühstück in die Bäckerei gekommen ist. Ich frage sie, was sie am liebsten essen.
Berliner mag ich persönlich sehr gerne. Ich mag die Marmelade gerne. Ja, und ich mag ganz gerne auch die Mutzemandeln. Das ist auch so ein ausgebackenes Fettgebäck. Und das war einfach, dass man eine Grundlage hat, weil man den ganzen Tag noch ein bisschen was zu sich nimmt an Alkohol. Wir haben schon Berliner gegessen. Ich hatte noch ein Brötchen. Und jetzt geht's schon mit dem Sekt weiter.
Es gibt auf jeden Fall viel Zucker an Karneval. Aber wer den ganzen Tag trinkt, kann sich ja nicht nur von süßem Zeug ernähren. Irgendwann muss man doch auch mal was Herzhaftes essen. Ein junger Besucher, der mit Freunden in der Bäckerei ist, erklärt mir, wie man traditionell in den Tag startet.
Frikadellen, Mettbrötchen, wenn du jetzt so ein klassisches Karnevalsfrühstück dir anschaust. Aber immer das Wichtigste ist eigentlich immer, du musst einen Kölsch dabei trinken. Also das ist schon mal Standard. Deswegen brauchst du ja auch die Magengrundlage.
Um mehr über deftige kölsche Speisen zu erfahren, bin ich in eine Kneipe gegangen. Ich frage den Kellner, was es hier auf der Speisekarte gibt.
Klassische Gerichte sind zum Beispiel Himmel und Ed, Blutwurst, ne? Oder Flünz genannt, junge dicke Bohnen und Hämmchen. Dann haben wir natürlich noch etliche Sachen wie Mettbrötchen, Leberwurstbrötchen, Frikadellchen und sowas und eine halbe Hahn, was so urtypisch ist, was die Leute auch gerne essen.
Halber Hahn klingt für Leute aus Bayern verdächtig nach halbem Händel. Doch wer ein halbes Hähnchen erwartet, der wird enttäuscht sein. Denn damit hat das nichts zu tun.
Das ist Gouda-Käse. Früher gab es das Röckelchen oder das Brötchen war ganz. Ne? Und der oder diejenigen haben dann immer gesagt, kann ich das halbe Hahn? Kann ich das halbe haben? Da ist der halbe Hahn hergekommen. Also es ist kein Hähnchen oder sowas, ne? Was viele denken.
Neben diesen klassischen Speisen gibt es auch modernere Kreationen. Auf dem Weg zur Feiermeile bin ich an einem Burgerladen vorbeigekommen. Die haben für Karnevalfans ein besonderes Highlight auf der Speisekarte. Den Alarv-Burger.
Wir haben einen süßen Krapfen, der zu unserem herzhaften Patty dann die perfekte Kombination noch mit der Jägermeister-Konfitüre ist, mit einer Erdnuss-Mayo und unserem hausgemachten Konfetti.
Süßer Krapfen, Fleisch, Schnappsoße. Schmeckt das? Eine erste wagemutige Kundin hat sich an den Alarv-Burger herangetraut.
Es ist eine interessante Mischung. Ich vermisse doch ein bisschen das Herzhafte dabei. Aber ich meine, es ist Karneval. Da kann man das probieren.
Mittlerweile ist es draußen auf dem Platz ziemlich voll geworden. Die Band spielt und macht Stimmung. Die Leute liegen sich in den Armen und schunkeln. Kurz nach zwei fängt der Umzug an. Tanzgruppen und Vereine in traditionellen Uniformen ziehen in einer langen Reihe nach Norden ins Stadtzentrum. Aus den Festwägen werfen die Leute Blumensträuße und Süßigkeiten in die Menge. Strüsschen und Kamelle, wie man hier sagt. Wenn ich was fangen will, muss ich lauter rufen, erklären mir meine Nachbarn. Meine Ausbeute am Ende ist aber gar nicht so schlecht. Ich habe ein paar Blümchen gefangen, viele Schokoriegel und knallbunte Gummibärchen. Ich habe Burger mit Krapfen probiert, mit zwei Astronautinnen Kölsch getrunken und mit Biene Maya Berliner gegessen. Ich bin erst 5 Tage in Köln, aber nach einem Tag Karneval und vielen Leckereien fühle ich mich schon richtig wohl in der Stadt.
Ja, und ich hoffe, Verena Maya fühlt sich auch bei uns hier im Deutschlandfunk wohl. Sie ist hier zu einem Praktikum und möchte Radio machen lernen. 18.046 Kilometer, 117 Tage von Nordhessen bis zum Pamir Highway. Margot Flügel-Anhalt hat diese Reise unternommen mit 64 Jahren und auf einem Motorrad. Über Grenzen. Freiheit kennt kein Alter. Darüber erzählt sie nächsten Sonntag hier im Sonntagsspaziergang. Seien Sie mit dabei. Tschüss und Servus, sagt Andrea Stopp aus Köln. Thank you.